RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Ja, hier sind wir wieder bei der neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Alle drei hier mit neuer Energie. Wolfgang und ich waren ja auf Urlaub. Heidi hat sich ihre Energie und Inspiration aus diversen Städten geholt. Wolfgang, wie war dein Urlaub?
Ach, der war sehr schön. Ich habe ein bisschen Italien Urlaub gemacht, Rom, die alten Steine angeguckt. Das war sehr schön und Kultur und auf Sizilien da noch so ein bisschen Baden und Entspannung.
Sehr gut. Ready für den Herbst. Heidi, wie war es bei dir? In welche Städte hat es dich getrieben?
Ja, mich hat es konkret nach Köln zur Digital X und dann nach London zu einer Studienreise, Retail-Studienreise getrieben. Es war natürlich traumhaft schön und ein bisschen darf ich dann ein wenig später berichten davon.
Sehr schön. Ich war in Griechenland auf Lefkada und ich freue mich auf unsere erste Kategorie.
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und in unserer ersten Kategorie geht es ja immer um Finanzzahlen und das ist heute sozusagen, haben wir hier vier Firmen aus dem Fashion-Bereich. Man könnte auch sogar sagen, eher aus dem eher Fast-Fashion-Bereich überwiegend, die ihre Finanzzahlen gemeldet haben. Die Jahresabschlusszeiten sind alle zwar unterschiedlich, aber trotzdem ist es ganz interessant, die Gesamtjahreszahlen von einmal dem Inditex-Konzern, von H&M, von Primark und von About You zu hören. Ne? So, und die Ergebnisse, muss man sagen, die unterscheiden sich ziemlich deutlich. Also einmal Inditex konnte sich sehr gut erholen, hatte kräftige Zuwächse bei Umsatz und Ertrag. Und in den ersten Wochen des laufenden Geschäftsjahres hat der Höhenflug angehalten, hat die Muttergesellschaft von Marken wie Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka und so weiter auch erklärt. Der Geschäftsjahresumsatz des abgelaufenen Jahres betrug insgesamt 27,7 Milliarden Euro, also für alle Marken zusammen. Für Zara alleine ist der Umsatz um 39% auf nahezu 20 Milliarden gestiegen. Muss man nochmal sich festhalten. Ne? 20 Milliarden, das ist schon eine Hausnummer, weltweiter Umsatz. Das Ergebnis, also der Überschuss, legte um 58% auf 7,18 Milliarden zu und hat sich gegenüber dem Vorjahr nahezu verdreifacht. Wie gesagt, im laufenden Geschäftsjahr setzte sich der Aufwärtstrend fort. Als Begründung wurde angegeben, einmal die aktuelle Frühjahr-Sommer-Kollektion, die sei sehr gut angenommen worden. Und sodass also die Steigerungsraten jetzt schon wieder zweistellig sind und das sehr vielversprechend aussieht. Wie sieht es bei einem der Wettbewerber aus, nämlich bei H&M? Die haben ihren Jahresumsatz insgesamt nur im Vergleich zu Inditex um 6% steigern können auf 18,1 Milliarden. Ne? Also da sind mal 9 Milliarden Unterschied zwischen Inditex und H&M weltweit. Die Wachstumsraten im letzten Quartal liegen auch deutlich unter denen von Inditex, waren nämlich bei 11%. Also im letzten Quartal hat H&M etwas stärker gesteigert als in den Quartalen vorher. Und das heißt also, man spricht bei H&M davon, dass diese Recovery, also die positive Entwicklung und Erholung fortschreitet. Die Kunden nehmen die Kollektion besser an. Das war nämlich in der Tat das Hauptunterscheidungsmerkmal zu Zara, dass die Kollektion in den anderthalb Jahren vorher nicht so gut mehr ankam. Und man rechnet damit, dass man jetzt auch so weiter wachsen kann. Leider haben weder Inditex noch H&M detaillierte Informationen dazu gegeben, wie sich Online und Offline und Store-Schließungen entwickelt haben. Das werden die wahrscheinlich in ausführlichen Berichten später nochmal machen. Aber da gibt es ja sowieso starke Verschiebungen, weil letztes Jahr, muss man ja immer wieder sagen, da waren die Geschäfte teilweise geschlossen, dann wuchs Online wieder stärker, dann wurden die Geschäfte aufgemacht, dann war Online wieder ein bisschen langsamer. Also naja, jedenfalls Inditex bewegt sich jetzt auf dem Niveau von Vor-Corona-Zeiten. Das finde ich schon ganz bemerkenswert. Ja.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es kommt auch darauf an, zu schauen, wie viel Fläche tatsächlich dann im Vergleich zu Store-Schließungen oder Neueröffnungen dann gerade bei Inditex im Vergleich stehen. Ich glaube, Inditex fokussiert sich ja jetzt auch mehr auf größere Fläche. Man hört ja und wir berichten ja auch ständig, dass die Flagship-Stores aufmachen und dann eher kleinere schließen. Also wäre interessant zu sehen, ist es dann tatsächlich weniger Fläche oder einfach nur weniger Stores in der Hinsicht.
Ja, ich glaube, was das anbelangt, Store-Schließungen, da versuchen ja alle so ein bisschen unterm Radar zu fliegen. Das wird einfach gemacht, wird nicht großartig mehr verkündet, weil das natürlich auch negative Presse geben könnte. Und deshalb erwähnt man das im Moment nicht mehr und versucht eben jetzt für die Anleger, Aktionäre eher auf diese auf das positive Wachstum zu verweisen. Ja. Mhm. Ja, dann hier der dritte im Bunde, wenn man das mal sagen darf, das war die Firma Primark. Die hat, die meldet jetzt für das Geschäftsjahr, was jetzt gerade am 15. September zu Ende war, einen Umsatz von 8,6 Milliarden. Also das nochmal deutlich geringer als Inditex und H&M, das war schon immer so. Aber auch dort ein Wachstum von 40% gegenüber 2021. Aber wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt, da waren ja Stores geschlossen und Primark hat kein Online-Geschäft, um das zu kompensieren. Es gibt in den Ländern unterschiedliche Entwicklungen. In der UK hat man sehr gute Entwicklungen, das ist ja auch der Heimatmarkt, während Kontinentaleuropa eine deutlich schwächere Entwicklung hatte und USA hat eine positive Entwicklung, weil man dort mehr Läden aufgemacht hat. Aber immerhin konnte man jetzt im letzten Quartal, im Sommerquartal, die Umsätze um 7% steigern. Und das war jetzt, aber das ist immer noch 9% unter dem Umsätzen in der Zeit verglichen vor Corona. Ja, dann hat Primark seine Webseite überarbeitet mit einigen neuen Funktionen, schon bereits implementiert. Einige kommen noch dazu. Die ist wohl sehr gut angenommen worden. Insbesondere hat man da jetzt sozusagen so einen New Stock Checker. Das heißt also, man kann sofort sehen, was ist neu im Laden angekommen und welcher Laden hat das. Das ist quasi eine Vorbereitung, dass man den Warenbestand transparent macht, um dann irgendwann auch mal in den Online-Bereich zu gehen. Da ist jetzt kommt jetzt die erste Testphase für Click und Collect vor Weihnachten noch. Da werden 5 Stores im Norden von England und Wales als Teststores ausgesucht und mit Kinderbekleidung fängt man dort an und wird dann eben daraus lernen, wie weit man das dann für mehr Produkte und für mehr Länder irgendwann mal ausrollen kann. Bis das hier in Kontinentaleuropa ist, wird das sicherlich noch 1-2 Jahre dauern, würde ich mal sagen. Und man hat noch einen weiteren Test gemacht, finde ich auch interessant, mit Self-Scanning und Self-Payment in 2 Stores, auch wieder im Norden von England. Hat man auch nicht an die große Glocke gehängt, aber ich habe die Meldung gesehen dazu und naja, das ist ja das, was wir auch von den Lebensmittelunternehmen bereits kennen, dass einige Arbeitsprozesse von Kunden übernommen werden sollen, weil man nicht mehr genügend Mitarbeiter findet. Ne? Ja, und dann kommen wir zu dem vierten Fashion-Unternehmen, die Zahlen gemeldet haben. Das war About You. Die machen ja nun ausschließlich online. Aber der Hamburger Händler hier, der hat doch Sorge wegen der sinkenden Konsumlaune. Das heißt, man musste seine Prognose für Umsatz und Gewinn im laufenden Geschäftsjahr nach unten korrigieren. Und das ist eben die Gründe sind ganz einfach, sinkende Verbraucherstimmung und Verschlechterung makroökonomischer Faktoren, wie das heißt. Die waren, als man damals die Gesamtprognose abgegeben hat, noch nicht so absehbar. Sie erwarten immerhin noch einen Umsatz zwischen 1,9 und 2,1 Milliarden Euro. Das sind zwischen 10-20% mehr als im Vorjahr. Aber sie hatten eine Prognose ausgegeben, die lag eher bei 2,2 bis 2,3 Milliarden. Das wirkt sich auch auf den Verlust auf. Man hatte vorher gemeldet, dass man einen Verlust von irgendwo 50 bis 70 Millionen Euro machen wird. Hauptsächlich durch sehr hohe Marketingkosten und das Ausrollen in neue Länder. Und der Verlust wird jetzt so bei 120 bis 140 Millionen liegen. Naja, kann man sich vorstellen, die Börse reagiert. Niedrigster Kurs seit der Ausgabe, das tut schon richtig weh. Aber der Co-Gründer Tarek Müller, Spiritus Rector der Firma, der hat dann gesagt, so, ich stocke meine Anteile auf und kaufe Aktien dazu. Er glaubt an ein Wachstum und auch einige Anleger und Institutionen sehen das ähnlich. Man wird sehen, die Pressemeldung war nicht gut, aber ich glaube, im Online-Bereich haben viele Firmen sozusagen das Wachstum, was sie in 2021 hatten, leider fortgeschrieben, statt sich darüber klar zu werden, dass das nicht mehr so weitergehen kann, wenn alle Läden geöffnet sind. Ne? Ja, das war mal viermal Fashion, unterschiedliche Größenordnung. Was man sich merken kann, ist Inditex 27 Milliarden, Prime, H&M 18 Milliarden, Primark knapp 9 Milliarden und About You 2 Milliarden. Da sieht man mal die Unterschiede. Aber überall noch Wachstumspotenzial.
Auf jeden Fall. Super spannend, das auch so im direkten Vergleich in einer Folge jetzt hierzu mitzubekommen. Sieht man gleich die verschiedenen Größenordnungen.
Ja.
Ich übernehme mal weniger zahlenlastig, nur eine kurze, aber trotzdem fand ich interessante Meldung, weiß man das zumindest auch. Und zwar die Outlet City Metzingen GmbH und ihre Muttergesellschaft, die Holy AG, fusionierten zum 20. September und wurden in die Outlet City AG umbenannt. Im Zuge dieser Fusion formiert sich dann das Unternehmen auch neu und entsprechend auch seinen Vorstand. Weitere Details kann man dann dazu diversen Medienquellen, aber auch Fashion Network entnehmen, beispielsweise die Holy AG und ihre Tochtergesellschaft, die Outlet City Metzingen GmbH, traten ja bislang immer getrennt voneinander am Markt auch auf. Der CFO Michael Hensling, CFO der Outlet City AG, sagt, durch diese Fusion wird dem gewachsenen Bekanntheitsgrad der Marke Outlet City Rechnung getragen und gleichzeitig werden administrative Prozesse verschlankt. Und Heidi, ich glaube, das ist auch noch eine kurze, knackige Meldung in der Kategorie für uns.
Ich habe noch eine kleine Geburtstagsmeldung gefunden und zwar, wir gratulieren ganz herzlich Moncler zum 70-Jahre-Jubiläum. Letzten Samstag, am 24. war es soweit. Es waren 1952 Darsteller und Darstellerinnen, also zum Gründungsjahr passend, vor dem Duomo in Milano versammelt in weißem Moncler-Gewande und haben zelebriert. Leider Gottes, wie man den Fotos entnehmen konnte, war das Wetter nicht so passend, es hat geregnet, aber nichtsdestotrotz Happy Birthday zum 70. Jahresjubiläum und auf weitere 70 weitere Jahre noch dazu.
Happy Birthday Moncler, sage ich dazu. Und wir schauen, was es in unserer nächsten Kategorie Neues gibt. Neue Öffnungen und neue Formate.
Ja, und da haben wir letzte Woche berichtet, also bei der letzten Ausgabe vom Mozart Museum im Steffel Department Store, Mystic Mozart oder Mythos Mozart. Nun ist es eröffnet worden, ich war schon dort, ich habe mir das angesehen. Es ist im Untergeschoss, man erreicht es ganz gut mit Treppen und Lift. Die Räume sind sehr groß und schön ausgestattet, visuell ein Erlebnis der Sonderklasse. Man wird automatisch durchgeleitet, indem sich Türen öffnen. Also es gibt keinen speziellen Guide sozusagen. Und wir haben ja gesagt, also es ist das Sterbehaus von Mozart. 1791 ist er im Dezember dort verstorben, ehe er zuvor das Requiem und die Zauberflöte komponiert hat, eben in diesem Haus. Es ist der hintere Teil, Rauensteingasse 8. Der war, also das Vorgängerhaus, das wurde dann abgerissen, aber man hat so dem Mozart da quasi ein Denkmal, ein weiteres gesetzt und ist natürlich für Jung und Alt ein tolles multimediales und interaktives Erlebnis. Einen Steinwurf entfernt hat ein anderes Unternehmen mit einem neuen Genuss auf sich aufmerksam gemacht, also und zwar Nespresso, hat den weltweit ersten Immersive Nespresso Store Europas eröffnet und Immersive Room, also Immersive kommt ja von dem Englischen, Immersion, was so viel heißt, wie eintauchen oder vertiefen in eine Sache. Dieser Raum schafft eine außergewöhnliche Stimmung, ein außergewöhnliches Erlebnis, das alle fünf Sinne anspricht. Umgeben von einer atemberaubenden Kulisse begibt man sich auf eine interaktive Reise von der Zubereitung eines speziellen Rezepts hin bis zu einer professionellen Kaffeeverkostung. Der Immersive Room im Nespresso Atelier hebt unseren Anspruch, eine noch nie dagewesene Erlebniswelt im Retail Space zu schaffen, auf das nächste Level. Das waren nicht meine Worte, sondern die von Alessandro Piccinini, Geschäftsführer von Nespresso Österreich. Der weltbekannte österreichische Spitzenkoch Hubert Wallner hat eben erarbeitet mit den Gästen virtuell ein eigens für diesen Anlass kreiertes Design, also Dessertrezept. Dabei gibt er Einblicke in die Herkunft der Lieferanten aus der Region rund um Kärnten. Und auch Künstler wurden mit einbezogen in Zusammenarbeit mit der Künstlervereinigung Künstlerhaus Wien. Stellt Nespresso im Eingangsbereich des Immersive Rooms ein Kunstwerk des österreichischen Straßenstadtkünstlers Golif aus und gibt somit einen Vorgeschmack auf die einzigartige multisensorische Erlebniswelt. Die Session ist jeweils für 1 bis 4 Personen, Dauer rund 45 Minuten, Kostenbeitrag rund 10 Euro, Anmeldung ist erforderlich. Anna, ich glaube, wir werden uns das einmal kurz anschauen. Wir sind ja beide gleich ums Eck und somit werden wir uns diese Tour persönlich zu Gemüte führen, richtig?
Auf jeden Fall, ich freue mich. Schauen wir, dass wir das gleiche diese Woche schaffen.
Ja, perfekt. Ich melde uns dann an.
Super.
Du hast es ja schon gesagt, ich war ja auf Studienreise zusammen mit dem Austrian Council of Shopping Places. 2 Tage London standen am Programm. Es war intensivst, also tolle Gespräche natürlich mit den Experten und zum anderen natürlich auch von dem, was wir gesehen und erleben durften. Tag 1, Besuch der IAPA-Messe, der International Association of Amusement Park and Attractions. Da war besonders beeindruckend eine Reise mit Sissi, also mit der VR-Brille, eine Reise mit Sissi durch die Kanäle Wiens. Also das war mit Bewegung, multisensorisch ausgestattet, ganz, ganz toll. Also sie war entzückend und ist mit uns da durchgefahren. Gastronomie-Projekte standen noch am Programm. 1 war in einer Kirche, in einer umgebauten, auch ganz toll ums Eck von Selfridges. Tag 2. Hatten wir eine besondere Führung durch Harrods. Also Harrods wurde eine Stunde früher für uns aufgesperrt. Das war natürlich ganz toll, weil so leer habe ich Harrods noch nie gesehen. Wir wurden durch das Haus geführt, durch den Food Corner. Seit vielen Jahren ist ja die Firma Umdasch dort schon tätig und sorgt eben für das sehr behutsame und hochwertige Refit dieser Abteilung, aber nicht nur natürlich im Food-Bereich, sondern im ganzen Haus. Ich war natürlich auch in der Moët Chandon Bar, die, von der wir auch schon gesprochen haben, die ja vor einigen Monaten eröffnet wurde. Also ganz toll. Ich habe auch gelernt, dass natürlich so, wenn man sich damit auseinandersetzt und recherchiert für Podcasts, man hat dann natürlich im Hinterkopf diese Dinge, die man da schon gelernt hat. Und ich habe mich da super zurechtgefunden, auch bei Selfridges, das Kino unten etc. Also ganz, ganz toll, konnte davon wirklich zehren und viel für mich herausnehmen. Was ganz neu war, war im Bereich dieser ägyptischen Rolltreppe die ganz neue Chu-Bar, also das Chu-Café, Jimmy Chu, hat das Ganze in Pink gestaltet. Also man sieht, nicht nur Valentino hat Pink für sich entdeckt, sondern auch Jimmy Chu. Anmerkung dazu, Valentino hat jetzt neuerdings seinen eigenen Pantone-Farbcode in dem speziellen Pink, das mit Violett gemischt ist. Also auch sehr, sehr spannend. Und somit eine weitere Möglichkeit, sich von den Strapazen des Shoppings zu auszurasten, neben der Tiffany Blue Box Bar Café im Untergeschoss. Wer jetzt schon Weihnachten sucht und sich für Weihnachten vorbereiten möchte, im Untergeschoss findet man da alles, was das Herz begehrt. Eine tolle Auswahl an Büchern auch noch dazu und exquisite Weine, wo die Flasche bis zu 17.000 Pfund kostet. Also aber Wünsche, alle Wünsche werden dort erfüllt. Also es ist ganz, ganz arg und ganz toll. Weiters war natürlich auch Philipp Lein Shop und das NFT-Museum am Programm. Selfridges hatte tolle Installationen mit Künstlern, unter anderem The Giant aus dem Jahre 2021 von Gentle Monster, dieser Brillenfirma aus Asien. Ich persönlich habe dann noch einen Tag angehängt und bin dann habe dann quasi Urlaub gemacht und bin herumgespaziert in Spitalfields Old Market, Box Park, dieser Containerbereich, wo Shops und Gastro on top sind. Shoreditch, eine aufstrebende eine Area in London, London Fields, wo eher so Märkte sind. London war natürlich im Zeichen der Queen, jedes Geschäft hat sie verehrt, hat ein Bild oder ein Textmemory in die Auslage gestellt. Die Auslagen waren meist schwarz und der Spirit war überall. Also eine besondere Reise, und wo ich sehr, sehr viel mitnehmen konnte und sehr glücklich bin und viel Energie bekommen habe.
Das glaube ich dir, Heidi. Da bekommt man gleich wieder Lust, auch nach London zu reisen mit den ganzen Berichten. Ich liebe da ja auch diese ganzen Märkte. Da gibt es ja so viele Märkte, auch in alten, Stallungen und alten Bahnhöfen. Genau. Also nicht so weit vorwärts mit den ganzen Konzepten und Shop-in-Shop-Cafés ist Galeria auf dem deutschen Markt. Aber Heidi, es wird dich trotzdem freuen, was ich da für einen Bericht ausgegraben habe. Und zwar hat Galeria am 22.09. finally sein erstes Live-Shopping-Event gehostet. Du hast ja immer, sage ich mal, darauf hingewiesen, dass das ja auch schon während den Lockdowns super funktioniert hätte, solche Events. Jetzt haben sie es umgesetzt. Also 2022 ist der Year where they go live. Gezeigt wurden da Produkte der Kosmetikmarke L'Oreal. Also es war mit einem Beauty-Fokus dieses Mal. Und ab Herbst will das Unternehmen das Format dann auch wöchentlich im Netz ausstrahlen. Nach zahlreichen Mode- und Online-Größen ist jetzt dann eben auch Galeria ins stark wachsende Live-Shopping-Geschäft eingestiegen damit. Drehort ist die Filiale war die Filiale an der Düsseldorfer Königsallee. Und die Zuschauer waren auch ausdrücklich erwünscht, so schreibt nämlich CEO Miguel Müllenbach auf seiner LinkedIn-Seite, wo er das freudig ankündigt, dieses Event, kommen Sie gerne vorbei. Weitere solche Events sind auch bereits in der Pipeline, und da wird dann jedes Mal ein anderer Drehort oder anderer Department Store dann eben ausgesucht, so wird es dann immer der Fokus auch geswitcht. Demnächst ist dann im Frankfurter Haus dieses Event gehostet, und da werden dann Produkte der Wäschenmarke Triumph und Produkte aus dem Kosmetikkonzern Coty vorgestellt. Und vom Live-Shopping switchen wir in unsere nächste digitale Welt.
zwei oder nächste Kategorie. Neues aus dem Metaverse. Und hier habe ich etwas ganz Spannendes entdeckt, nämlich eine Studie, fand ich gar nicht mal so uninteressant, nämlich unendliche Weiten für den Handel, so heißt die Studie, welche das Marktforschungsunternehmen ECC Köln erstellt hat. Das ist die Tochter des Instituts für Handelsforschung, IFH. Und diese hat dafür von Juli bis August diesen Jahres, also 2022, über 1300 Verbraucher in Deutschland und den USA befragt. Ein Ergebnis ist hier für Modeunternehmen auch besonders interessant. Das highlightet dann natürlich hier die Textilwirtschaft. 41% der in Deutschland und den USA Befragten können sich nämlich vorstellen, in virtuellen Shoppingcentern oder Showrooms einzukaufen. Davon interessieren sich 2/3, physische Modeprodukte und Accessoires im Metaverse zu bestellen und dann nach Hause liefern zu lassen. Das ist sozusagen die größte Kategorie, also physische Modeprodukte und Accessoires. Und darauf folgt dann direkt Interior, also Möbel und Haushaltsprodukte. Und danach virtuelle Musik. Generell, also über alle Warengruppen hinweg, können sich 60% der Befragten vorstellen, im Metaverse gekaufte Produkte eben nach Hause liefern zu lassen. Und für 36% der Befragten ist der Kauf von virtuellen Produkten für die eigene digitale Identität denkbar. Gut, wir bleiben im Digital Universe und reisen nach Köln, Heidi.
Ja, also vor London ging es ja für mich nach Köln zur Digital X wieder mal. Endlich wieder mal physisch, nicht zu Hause in Wien vor dem Schirm. Die Digital X war diesmal im Zentrum Kölns verteilt, also nicht nur in einem großen Raum oder Gebäude, sondern wirklich überall verstreut. Das war ganz toll. Ich war bei diversesten Firmen, die natürlich auch dementsprechend für Retail-Lösungen bieten, aber auch war ich die Erste, die in einer Box 3D gescannt wurde und es wurde von mir ein Avatar angefertigt. Der wurde mir dann zugeschickt. Das war dann schon ganz lustig, was dieser Avatar mit mir macht. Also ich weiß ja nicht. Also es wurde dann bewegt und ich habe es schon gepostet auf Social Media. Also ganz, ganz lustig. Schaut aus wie ich, aber bin nicht ich. Habe nicht mich bewegt per se. Es waren natürlich auch Apps am Start, wie Hautarzt-App oder zum Thema Footwear war relativ viel mit AR, wo man scannt und dann auch zeigt, der Schuh, wie er da herauskommt. Oder auch, Anna, wäre was für dich gewesen, eine AR-bewegte Gucci-Tasche. Da werde ich den Code zuschicken, also da kannst du das dann sehen. Das ist total, toll gemacht mittlerweile. Die Qualität ist auch schon ganz gut. Ja, es wurde auch über die Zukunft des Arbeitens diskutiert. Neben dem Metaverse natürlich spannende Panels mit erfahrenen Spezialisten und Investoren waren am Start auf der Hauptbühne, wo Michelle Hunziker die Moderation übernommen hat, war zum Beispiel der Vorsitzende der Deutschen Telekom AG, Tim Höttges, im Gespräch mit dem Angel-Investor und Risikokapitalgeber Lakestar-Gründer und Vorsitzenden Klaus Hommels. Das war total spannend und interessant mitzuverfolgen. Der hat halt früh in Unternehmen wie Airbnb, Facebook, Xing, Skype investiert. Lakestar war zum Beispiel auch der erste europäische Venture Capital Fonds, der ein SPAC, Special Purpose Acquisition Company, damit ich es hinausbringe, an der Frankfurter Börse auflegte. Und ja, da geht es um viele Milliarden. Also diese Betriebe, die sind milliardenwert. Also das war 1,4 Milliarden Dollar Deal, der wurde Ende 2021 mit dem Reisestartup Home2Go abgeschlossen zum Beispiel. Er hat auch in Klarna und zwei Fintechs investiert, die Bewertungen von 33 Milliarden und 45 Milliarden erzielten. Also da ging schon richtig, da waren schon richtig tolle und erfahrene Menschen am Start. Das hat richtig gut getan. Diese einmal live zu sehen und auch diese Apps, diese Möglichkeiten im Bereich AR VR live zu erleben. Ja, also die ganze Stadt Köln war da quasi mittendrin in diesem technischen Bereich. War es auch. Also, und nur ganz kurz, ein Side-Bericht, aber spannend. Köln, wer da mal hinreist, es gibt das Duftmuseum Farina 1709, das älteste Duftmuseum in Köln. Da kommt auch der Name Eau de Cologne her. Also gerne hinschauen, zahlt sich aus. Also das ist nur ein Side-Satz zum Thema Köln.
Sehr gut, werde ich mir merken.
Ja, wirklich ganz toll. Das Metaverse hat aber noch etwas anderes herausgebracht, beziehungsweise es gibt eine neue Meldung von etwas, was bis dato noch nicht so am Radar war. Neben natürlich Immobilien, Musik, Mode und so weiter, die es ja im Metaverse schon gibt, gibt es jetzt natürlich auch Platz für Journalismus. Na klar, deswegen hat Gloria Maria Cappelletti, die ist eine in Mailand ansässige Kunst- und Modekuratorin und Verfechterin der digitalen Kunst, hat jetzt das Red Eye Magazin auf den Markt gebracht, das eben innerhalb, aber auch außerhalb des Metaversums leben soll. Red Eye, das wurde letzten Mittwoch mit einer Webseite und einem begleiteten Metaversum auf Spatial.io präsentiert. Diese Plattform wurde dann gewählt, nicht also Roblox oder Decentraland, von beiden haben wir ja schon öfter berichtet. Spatial.io, diese Plattform wurde gewählt, weil es eben ein visuell fesselndes Erlebnis bieten soll. Die Metaverse-Komponente wird über Computer, Mobiltelefone, aber auch über Oculus VR-Geräte zugänglich sein. Vierteljährlich erscheinen. Die erste Ausgabe enthält Gespräche mit Katie Huckley. Das ist eine Web3-Expertin und Autorität, die oft quasi auch als Patin des Metaversums bezeichnet wird und die ihr neues Buch und eine Sammlung von NFTs in Spatial vorstellen wird. Das Web2-Magazin, also wir haben ja gesagt, das Red Eye gibt es in Web3 und Web2. Das Web2-Magazin wird es auch, da gibt es auch ein Interview mit Tommy Hilfiger. Der zählt ja zu den frühesten und produktivsten Nutzern des Metaversums. Insbesondere auf Roblox ist er vertreten. Ja, und es ist eine Mischung aus Inhalten, die ein jüngeres Publikum ansprechen, weil sie die Umgebung kennen, aber auch eines, das Erwachsene ansprechen könnte. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Welten, so Cappelletti. Cappelletti hat weiters festgestellt, dass die Verweildauer auf Metaversen, also da gibt es ja unzählige mittlerweile, nicht nur das eine, dass die Verweildauer auf den Metaversen länger ist als in anderen Medien, was Red Eye zu einem Vorteil für Marken machen könnte. Also, es bleibt spannend, es wird immer mehr, man muss dranbleiben, denn es wird immer, wie soll ich sagen, aus einem Punkt entsteht ein riesengroßer Orbit.
Wir bleiben dran und berichten weiterhin von den großen und den kleinen Errungenschaften im Metaverse. Definitiv. Und ich bin ja nur froh, ich freue mich auf die letzte Kategorie. Wolfgang hat hier auch wieder zwei Berichte mitgebracht. Was gibt's Neues an Retail Gossip?
So wie ich das zum Eingang gemacht habe, habe ich hier nun durch Zufall zwei Meldungen, die auch irgendwie inhaltlich zusammengehören. Denn es geht in beiden Fällen um Unternehmen, die einen Teil ihrer Umsätze bzw. ihrer Gewinne an gemeinnützige Unternehmen spenden. Das eine davon hat ein bisschen Ärger mit Behörden im Moment. Das erste, ich denke, viele kennen das Getränk Lemonade, ne? Schicke kleine Flasche, gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen. Von jeder Flasche, die Firma Lemonade verkauft, werden ein paar Cent weitergegeben für gute Zwecke. Aber, das machen die schon seit sehr vielen Jahren, aber das Finanzamt will jetzt das als soziales Engagement nicht mehr anerkennen und fordert eine heftige Steuernachzahlung. Und was so absurd klingt, hat den Hintergrund, dass Lemonade sich als Sozialunternehmen versteht und wie gesagt pro Flasche 5 Cent an einen unabhängigen und gemeinnützigen Verein abgibt. Und so sind auf diese Art und Weise immerhin 7 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Das finde ich schon einen bemerkenswert tollen Betrag und eine Leistung. Das Finanzamt sagt jetzt eben, nee, kann man als Spende nicht anerkennen, weil es nicht ausgewiesen ist. Wir haben da irgendwie Zweifel und sie fordern jetzt Geld für den Prüfungszeitraum 2015 bis 2017, sind das alleine 650.000 Euro, würden sie das aber ausweiten auf die gesamte Dauer, die es das Unternehmen gibt. Dann müssten die mehr als 3 Millionen Euro an das Finanzamt überweisen. Und der Gründer ist besorgt, weil er dann sagt, dann ist meine Firma pleite. Ich hoffe und ich bin auch sicher, dass man irgendeine Lösung finden wird dafür. Aber ja, das ist schon eine kuriose Meldung. Was nicht so kurios ist, sondern was ich wirklich sehr bewundernswert finde, ist hier die Meldung über Patagonia. Das ist ja eine Outdoor-Bekleidungsfirma, die schon immer ein sehr starkes soziales, ökologisches und politisches Engagement gezeigt hat. Die wurde mal gegründet von Yvonne Chouinard und der hat jetzt im Alter von 83 gesagt, dass er seine Anteile an seinem Unternehmen an zwei gemeinnützige Stiftungen übertragen wird. Immerhin ist Patagonia eine Weltmarke für Weltverbesserer, kann man so sagen, und rund 3 Milliarden Dollar wert. Das jetzt sozusagen komplett an zwei Stiftungen zu geben, das ist schon ein außergewöhnlicher Schritt. Der Gründer Schöner stellt sein Vermögen dem Umweltschutz zur Verfügung und will Maßnahmen gegen den Klimawandel finanzieren. Die Erde ist ab sofort unsere einzige Anteilseignerin, hat er so schön formuliert. Und alle Gewinne, die nicht wieder ins Unternehmen investiert werden, und das sind immerhin 100 Millionen im Jahr, sollen künftig über eine eigens dafür gegründete Stiftung für den Kampf gegen Erderwärmung und Naturschutz verwendet werden. Und er hat gesagt, es war keine Option, seine Firma an die Börse zu bringen oder zu verkaufen, weil er dann nicht weiß, ob dieser Unternehmenszweck, mit dem es gegründet worden ist, auch noch behalten wird. Und er möchte eben, dass alles, das was damit verdient wird, zu sozialen Projekten zugeführt wird. Finde ich tolle, also muss ich wirklich sagen, Hut ab. Und ich hoffe, dass das Finanzamt in diesem Falle, ist es ja auch kein deutsches, sondern ein anderes Land, dass die auch nicht auf die ähnliche Idee kommen wie bei Lemonade und sagen, wir wollen jetzt nochmal Steuern nachträglich erheben.
Wahnsinn. Sehr schöne Nachrichten zum Abschluss unseres Podcasts, auch von mir, Chapeau. Und schön, dass es auch noch solche Menschen gibt und wir darüber berichten können. Wir danken euch wieder, dass ihr bis zum Ende uns zugehört habt. Wir freuen uns auf euer Feedback und sind auch gerne mit euch über LinkedIn in Kontakt. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Ja, dann schon im Oktober. Wahnsinn, wie schnell der September wieder vergangen ist.
Okay, bye bye.